Als der eine geboren wurde, hatte der andere schon seinen ersten Titel in der Tasche. 20 Jahre liegen zwischen meinen beiden heutigen Podcast-Gästen und trotzdem haben sie so viel gemeinsam. Ihre Heimat Österreich, ihre Liebe zum Radsport und vor allem die gemeinsame Leidenschaft fürs Trailbiking. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abus Unlocked und herzlich willkommen zum Battle of Generations. In der linken Ecke haben wir Tom Oehler, Jahrgang 1983, 41 Jahre alt, startete seine Karriere Ende der 90er. Fünfmal österreichischer Meister, UCI-Weltmeister und dreifacher Guinness-Weltrekordhalter. In der rechten Ecke Gabriel Wippmer, Jahrgang 2002, 22 Jahre jung, startete rund 2016 mit Bike-Videos durch und ist heute Internetstar, YouTube-Millionär und ein absolutes Bike-Talent. Jung gegen alt, analog gegen digital, Wettkampfbiker gegen Content-Profi. Wir wollen heute herausfinden, wie hat sich die Bike-Szene in den letzten 20 Jahren verändert? Was ist anders? Was ist vielleicht überraschend gleich geblieben? Und wo treffen sich diese beiden Generationen auf Augenhöhe? Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Herzlich willkommen, Tom. Herzlich willkommen, Gabriel. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, servus. Freut mich, dass wir da teilnehmen dürfen. Und ich glaube, das Thema ist schon echt ziemlich cool, oder? Was sagst du, Tom? Also so ist, was ich bis jetzt gehört habe, ist schon etwas, was wir uns damals, ich glaube, wir haben uns auch unwissentlich, glaube ich, damals schon beim Mittagessen mal über das unterhalten.
Die wie ganze
sich
Zeit.
Wie sich das so geändert hat. Zum Beispiel bei dem Bunnyhop-Springen zum Beispiel nur, wie die Technik und so, wie sich das alles verändert hat. Also das Thema finde ich richtig cool.
Auf das alles wollen wir natürlich direkt gleich eingehen. Und ich starte gleich mal mit einer Frage an euch beide. Die gleiche Frage. Seid ihr Radsportler oder Influencer?
Also ich sehe mich schon stark auf der Radsportlerseite tatsächlich. Natürlich hat sich das irgendwie über die Jahre ja verändert, wie man ja seine Leistungen erbringt. Und Social Media ist natürlich ein riesengroßes Thema geworden mit der Zeit. Aber nach wie vor nehme ich mich selber auch als Offline-Athleten durchaus wahr.
Gabriel, wie ist bei dir? Radsportler oder Influencer, was würdest du sagen?
Also ich sehe mich selber natürlich schon als Athlet, würde ich jetzt sagen, weil mein klassischer Content ist natürlich teilweise schon vielleicht ein bisschen Influencer-mäßig teilweise aufgebaut, weil man sich natürlich auch an die Trends ein bisschen binden muss. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, zum Beispiel die YouTube-Videos und so, die sind so körperlich so herausfordernd, dass das, das ist dann schon echt viel mehr wie nur mal mit der Kamera irgendwas aufnehmen. Mhm. Und das, ja, ich würde schon sagen, dass ich mich selber als ein Bike-Athleten sehe oder vielleicht manchmal auch außerhalb von Bike-Athlet, sondern Athlet generell würde ich schon behaupten.
Ja, vor allem das eine geht ohne das andere nicht. YouTube-Video geht nicht, wenn du nicht athletisch und sportlich wärst auf jeden Fall. Die Grenzen verschwimmen da so ein bisschen. Wir werden da in dieser Folge sehr genau drauf schauen, was macht eigentlich Instagram, TikTok, YouTube mit der Radsportszene. Und ein Blick auf eure Instagram-Profile zeigt auch, wie unterschiedlich das aussehen kann. Ihr seid beide online unterwegs. Gabriel, dir folgen über 500.000 Menschen auf Instagram, 500.000 Menschen. Und es klicken millionenfach die Menschen deine Videos. Kann man das überhaupt noch fassen, wie viele Leute das eigentlich sind?
Na, so gesehen eigentlich nicht. Also manchmal sieht man so Beiträge, wie viel das 10.000 Leute schon sind. Aber wenn man sich das dann so vor Augen führen, das kann man sich eigentlich gar nicht so richtig, wie viel das dann wirklich sind. Man merkt so dann wirklich nur, wenn man jetzt wirklich eine Story von irgendwo postet, dann kommen wirklich Leute, also echte Leute, auf einen zu und dann ist es schon ein bisschen verrückt, dass man sich denkt, wie schnell geht das jetzt? Also da muss man schon teilweise aufpassen. Also man muss das schon vor Augen führen und das ist dann
den Umgang auch mit Lernen, ne? Weil bei dir ging es ja auch früh los, du warst ja noch recht jung, da gucken wir gleich auch noch drauf, wie das bei dir alles angefangen hat. Tom, bei dir sind es aktuell im Vergleich zu Gabriel, ich mache mal ein Anführungszeichen, nur circa 86.000 Menschen auf Instagram, was ja immer noch mega viel ist. Aber auch du hast ein Millionenpublikum erreicht, nämlich 2012.
Genau, wir haben das damals nur offline gemacht. da war ich bei Wetten, dass zu Gast.
Genau.
Und eigentlich damals, wie ich so angefangen habe, waren, ein, zwei meiner Idole waren damals schon bei Wetten, dass. Mhm. Also das ist jetzt ungefähr Mitte 90er, Anfang 90er. Und das war einfach eine riesen Plattform. Klar, da hast dann, in meinem Fall waren es 13 Millionen Zuschauer live.
Wahnsinn, ja.
Das war schon intensiv auf jeden Fall. Ja. Und war irgendwo eines meiner Ziele eigentlich auch, die ich machen wollte. Und zum Thema, was wir da gemacht haben, Hürdenlauf mit dem Fahrrad. Ich habe damals Sport studiert und wir haben im Zuge vom Sportstudium auch Leichtathletik durchprobiert. 400 Meter Hürdenlauf ist definitiv die zachste Variante, die man so ja ausprobieren kann als Nichtläufer. Und meine Überlegung war dann einfach, ja, vielleicht wird das mit dem Rad auch ganz gut funktionieren. Hab das dann probiert, hab's eingereicht und ja, dann ist sie recht schnell gegangen.
Ja, das heißt, du bist dann, ich habe mir die Folge nämlich angeguckt, mit dem Fahrrad parallel zum damaligen deutschen Meister über diese 400 Meter waren das oder wie?
400 Meter Hürden,
400 Meter genau. Hürden gefahren plus gesprungen mit dem Bike, während der amtierende deutsche Meister gelaufen ist. Wie ist es ausgegangen?
Ja, ihr habt gewonnen.
Top, die Wette
durchaus mit Abstand tatsächlich.
Gabriel, Wetten, das sagt dir aber noch was. Kennst du die Sendung noch?
Auf jeden
Fall. Und Thomas Gottschalk?
Ja, auf jeden Fall. Also das sagt mir schon noch was, ja.
Ich habe es eben schon gesagt, du bist YouTube-Millionär, hast auf deinen Social-Media-Profilen unzählige Abonnenten und Aufrufe. Wie fängt das alles bei dir an? Also wo war so wirklich der Startschuss mit YouTube, Instagram und der Öffentlichkeit?
Ich glaube, wie so 13 war oder so, wie es dann eben das Instagram kommen. Ich glaube, damals habe ich mich eingeloggt mit einem falschen Alter sogar, weil ich das noch nicht
gehabt.
Ja, ich habe das noch nicht dürfen damals.
Morgen ist dein Account gelöscht, wenn Instagram das so hat.
Ja. Nein, mittlerweile ist wieder korrekt. Ich glaube, das war ein anderer Account sogar. Und dann, ja, wie gesagt, also es ist sich dann ist weitergegangen eben dann, ich würde schon sagen, also so wettkampfmäßig war eigentlich immer so der Fokus. Und so als Spaß nebenher, weil ich es sowieso mache, nehme ich es halt auf oder poste es dann oder schneide mal die Videos selber, weil mir das einfach extrem viel Spaß gebracht hat. Ja, und dann, wie gesagt, das war so als Spaßsache nebenher und jetzt auf einmal ist das mein Hauptding eigentlich. Ja, irgendwann dann wettkampfmäßig auf einmal hat es auch für Sponsoren und so war das gar nicht mehr so relevant. Für die war das nur relevant, dass ja, dass die Sachen halt ein bisschen online so kommen und dass die Leute es ein bisschen mitverfolgen können. Und das Wettkampf ja ein bisschen so nebenher, obwohl das eigentlich mein Hauptding war. Und das ist schon lustig, wie sich das geändert hat.
Und man kann inzwischen davon leben, oder? Du lebst mehr von YouTube, von Wettkämpfen, von Sponsoren. Wie ist das eigentlich heutzutage?
Also ganz interessant, wie sich das geändert hat. Erster war die sportliche Leistung im Vordergrund und dann eher, wer bist du eigentlich? Also die Person wirklich, egal was du jetzt für Wettkämpfe gemacht hast, war mehr Interesse, dass du die selber vielleicht ein bisschen mehr präsentierst und gar nicht so auf die Leistung reduzierst jetzt, und würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und das ist schon ein lustiger Wandel irgendwie, weil ich glaube, für den Tom wäre das ja unvorstellbar gewesen, sowas, oder? Wenn da jemand sagt, hey, du fährst jetzt keine Contests mehr mit, sondern du machst jetzt einmal ein Video, ein YouTube-Video.
Kam das bei dir vor, Tom, dass sowas gefordert
wurde? Aber in meiner Wettkampfzeit war es einfach so, genau wie es der Gabriel vorher schon gesagt hat, es ist echt schwierig, da Sponsorings zu bekommen, gerade im Trail-Bereich. Und von dem habe ich nie und nimmer leben können. Im besten Fall habe ich die Wettbewerbe finanzieren können. Und zu der Zeit war ich aber auch schon Vize-Weltmeister. Also es war auf jeden Fall ein gewisser Standard da. Und mein Weg, um mir jetzt die Wettkämpfe zu finanzieren, waren eigentlich die Shows. Das heißt, ich habe dann angefangen, professionelle Trail-Shows anzubieten. Wir haben ein eigenes Setup gemacht. Habe einen Kollegen von mir mitgehabt, der Andi, mit dem habe ich das gemeinsam aufgezogen. Der hat das Ganze dann kommentiert. Und das war eigentlich ja eben mein Weg, um die Wettbewerbe zu finanzieren. Aber natürlich, wenn du Wettbewerbe fährst, heißt das natürlich ja, du willst vorne mitfahren. Das heißt, du musst richtig viel trainieren. Und das war genau die Zeit, wo es halt losgegangen ist mit professionellem Training. Das heißt, zu der Zeit habe ich ungefähr ja so 30 Stunden die Woche im Fitnessstudio, also Red Bull hat eine Einrichtung in der Nähe von Salzburg gehabt, das DTC damals, und da habe ich 30 Stunden die Woche verbracht zum Trainieren und habe nebenbei Sport studiert, was natürlich nicht gut funktioniert hat, ist klar.
Ja.
Und bin nebenbei die Shows gefahren, damit ich mir überhaupt die Bewerbe finanzieren kann. Und die Bewerbe damals waren ja auch schon Amerika, Japan, wo auch immer. Ja. Also da waren wir schon ein bisschen unterwegs. Und 2008 war ich dann eben Bike-Trail-Weltmeister. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, cool, bin der, done that. Ich konzentriere mich jetzt eher mal auf Shows und andere Projekte umzusetzen und bin dann eben mehr in diese Richtung hereingegangen. Ich habe es jetzt nicht so als Social-Media-Influencer etc. betrieben, sondern wir haben einfach geschaut, dass wir einen coolen Content machen, viel auch für Red Bull. und war wirklich sehr, sehr viel mit den Shows unterwegs.
Und dann habt ihr beide gesagt, okay, das Thema Shows oder für dich das Thema Content, das ist etwas, was euch Spaß macht, wo ihr Geld verdienen könnt, wo ihr weiterkommt. Habt ihr ein gemeinsames Projekt gemacht, nämlich für Abos, Battle of Generations, ein YouTube-Format. Da habt ihr euch gegenseitig in so kleinen Bike-Challenges herausgefordert. Und was ich ja total schön fand, Gabriel, ich habe dieses Video gesehen und deine Begeisterung für Tom, wenn er die Tricks gelandet ist oder schnell durchs Ziel gekommen ist. Das war richtig spürbar durch den Bildschirm. Wie war das für dich, mit so einer Legende zu filmen?
Ja, also ich bin generell so ein Typ, also wenn ich so Challenges mit anderen mache, das macht mir schon extrem Spaß. Also ich bin dadurch wahrscheinlich, dass ich einfach viel selber alleine Rad gefahren bin früher und viel alleine trainiert habe, weil halt einfach, man muss einfach schauen, dass man auf sich selber ein bisschen sich verlassen kann, weil wenn man immer nur Radl fahren geht, wenn andere gehen, dann kommt man halt auch nicht viel weiter. Mhm. Und deswegen genieße ich das, habe ich das sehr genossen, da mit Tom das zu filmen. Ob es jetzt eben die Challenge war, egal ob ich jetzt gewonnen habe oder ob ich jetzt verloren habe, es war einfach, mir die Episoden oder generell das YouTube-Format hat mir extrem viel Spaß gemacht und das war schon echt cool, mit Tom das zu machen. Und ich habe halt, und dann habe ich im Video haben wir gedacht, okay, boah, der ist, wie gut ist denn er jetzt? Also extrem,
wirklich. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Gabriel ein bisschen überrascht war tatsächlich.
Den Eindruck hatte ich auch ein bisschen.
Echt?
Der ist jetzt ja fast 40, der kann das ja noch.
Da warst du schon
40. Ja. Gabriel, mal ehrlich, Hand aufs Herz, hast du gedacht, ach komm, den stecke ich locker in die Tasche, den alten Mann, oder?
Ich weiß nicht, zum Beispiel bei so einem Bunny-Hop-Contest hätte ich mir jetzt schon gedacht, also das, wenn ich jetzt die 1.10 schaffe, aber damals habe ich die 1.10 nicht geschafft.
Ja.
Ich habe mir nicht viel Gedanken jetzt gemacht, aber ich habe mir gedacht, so Bunny-Hop-Contest ist, glaube ich, so eine Challenge bei so Uphill und so. Bei so Challenges habe ich gewusst, da ist halt Tom extrem stark bei so E-Bike-Sachen. Aber ich habe mir gedacht, gerade beim Trial-Bike könnte ich vielleicht eine gute Chance haben. Und dann hat mir das aber noch mehr Spaß gemacht, dass ich wusste dann, okay, das ist auf echter Basis dann mit den Challenges. Man ist wirklich irgendwo gleich. Ja. Natürlich mache ich jetzt vielleicht oft einmal auch irgendwo Backflips oder einen Frontflip oder so, was der Tom vielleicht jetzt nicht macht.
Gar nicht.
Aber trotzdem, man hat coole Challenges gefunden, wo man wirklich sagt, das macht für beide Spaß.
Ja.
Und das hat mir einfach richtig, richtig viel Freude bereitet.
Das hat man gemerkt. Das hat man euch beiden angemerkt. Ja, und falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt gerne mal rein auf YouTube. Battle of Generations von Abus. Könnt ihr euch anschauen, wie Tom und Gabriel sich gegenseitig auf dem Bike battlen. Tom, in diesem Video warst du ja quasi das Symbol für die ältere Generation an Bikern, Gabriel für die junge, neue Generation. Wie schaust du denn auf die Generation von Bikern heute, auf die Nachkommenden, auf so junge Typen wie Gabriel, die da jetzt ja ihre Leidenschaft fürs Biken gefunden haben? Wie siehst du die?
Es ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, ganz klar, weil das Niveau ist einfach schon so krass geworden in den letzten, sagen wir, Jahrzehnten. Und die pushen sich so gegenseitig. Es ist wirklich brutal, gerade das Thema Frontflips, Backflips und dergleichen und Double Backflips und Triple oder whatever. Ist schon sehr spannend. Ich werde oft gefragt, glaubst du, ist es jetzt leichter wie früher, weil man hatte jetzt quasi Social Media als Plattform, oder war es früher vielleicht sogar für uns leichter, weil einfach weniger Competition da war?
Mhm.
Ich glaube, das ist per se sehr schwer zu beantworten, aber ich habe so das Gefühl, dass jetzt so die junge Generation oft mehr Risiko eingeht, als wir es damals gemacht haben, weil einfach das Grundniveau einfach ein anderes war. Und ich glaube, es ist nicht leicht jetzt mit Social Media, weil einfach so viele da draußen sind.
Mhm.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man gewisse Consistency mitbringt, weil es bringt jetzt nichts, wenn ich einmal diesen ultra krassen Trick mache, aber beim zweiten Mal, vom letzten Mal so stark, dass ich dann ein Jahr so gefecht bin. Und das ist was man eben beim Gabriel und beim Fabio extrem gut sieht. Also alles, was die machen, ist halt wirklich durchgeplant, tausendmal probiert mit gewisser Sicherheit im Background. Und dann kann man sie an so krasse Aktionen noch rantasten.
Ja, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und das hat gerade so ein bisschen durchgeklungen, Tom, dass du sagst, die neue Generation ist waghalsiger und mutiger. Gabriel, was würdest du sagen? Würdest du das unterschreiben?
Es kommt drauf an. Also natürlich, ich würde jetzt sagen, auf Social Media sieht man generell vielleicht so Sachen, die mal einmal so viral gehen, und dann sieht man schon immer mehrere, die viel Risiko eingehen, wo man auch ganz klar sieht, okay, eigentlich hat der die nötigen Skills zu den Trick oder zu den Versuch, hat er da gar nicht. Das sieht man, wenn man den jetzt zum Beispiel weiter verfolgt und dann sieht man, der ist der Herausforderung gar nicht gewachsen und der macht es wirklich waghalsig. Also ich glaube, die Sachen, was wir machen, sind teilweise vielleicht ein bisschen außer Kontrolle manchmal. Aber im Großen und Ganzen würde ich wirklich sagen, dass die Sachen wirklich sehr, sehr gut geplant sind. Und da kann ich schon sagen, also wenn ich mich nicht drüber hinaus sehe, dann sage ich, ja, okay, ich glaube, das geht wirklich nicht. Und dann, und ja, ich glaube, viele wissen es einfach gar nicht, dass wir schon bedacht sind und wir sind, ich würde sagen, so generell so Profis oder die, was es professionell machen, die sind nicht dumm. Also die sind alle richtig smart und die wissen schon, was sie machen. Nur wenn das halt die Falschen sehen, die denken sich, okay, der springt da auch runter, jetzt springe ich auch runter. Mhm. Und dann, der schaut schon. Weil man schneidet es dann schon ein bisschen cooler und so. Man schneidet dann nicht so mäßig, boah, der hat voll Angst und so und jetzt macht das Technik und so. Man schneidet es dann schon ein bisschen cooler auch, muss man sagen. Mhm. Aber ja, ich würde sagen, ja, ich vielleicht schwer zu sagen. Ich glaube, früher ist genauso ein Risiko eingegangen worden. Aber
jetzt sehen halt Millionen extrem, Menschen vielleicht auch, ne?
Es ist extrem schwierig zu sagen. Ja. Vor allem jetzt auch mit TikTok und so, wenn man nur die besten Szenen oder nur die besten Clips von einzelnen Fahrern sieht, ist es sehr schwierig zu sagen, was jetzt die gefährlichere Generation war.
Das bringt die Sportart ja auch einfach mit sich, ne? Ja. Wobei man auch da sagen kann, wer viel trainiert und durchdacht die Tricks macht, der kann das auch sicher durchführen, ne? Aber wie du schon sagtest, das sieht vielleicht im Internet alles viel leichter aus, als es ist. Natürlich, wenn es leicht aussieht, steckt da meistens sehr, sehr viel Training hinter.
Genau.
Lass uns nochmal auf diesen Internetaspekt eingehen. Tom, wie war das bei dir früher? Hat das Internet während deiner Karriere überhaupt irgendwie eine Rolle gespielt? Social Media, irgendwas? War das irgendwie?
Also grundsätzlich, wie ich gestartet habe mit dem Ganzen, hat sowas noch nicht gegeben.
Gab es noch kein Facebook damals?
Nee.
Wann war das Ende der 90er, ne?
Noch lange nicht. Ja, 83 geboren. Sag mal so, mit 12 Jahren habe ich eigentlich zum Trailfahren begonnen. Also das haben wir jetzt Mitte 90er. Und ich glaube, einer der krassesten Unterschiede, und da haben wir auch gequatscht, wie wir gefilmt haben in Innsbruck für das Battle of Generations, ist einfach der Zugang zu Content. Das heißt, wenn ich damals Videos von anderen schauen wollte, dann habe ich eine VHS-Kassette daheim gehabt. VHS, vielleicht kennt es der eine oder andere noch. Und die habe ich ein paar hundert Mal angeschaut. Immer wieder zurückgespielt und einzelne Szenen. Das war damals vom Hans Reh. Auf jeden Fall nach wie vor eins meiner großen Vorbilder auch. Und das war es aber dann. Dann waren im besten Fall vielleicht nur 2 Mountainbike-Zeitschriften. Und den Rest haben wir uns irgendwie selber zusammenreimen müssen. Und das war eigentlich auch der Grund damals, warum ich dann gleich mal geschaut habe, zu bewerben und auch zu internationalen Bewerben zu kommen. Weil dort hast du auf einem Fleck einfach 50 andere Fahrer, wo du dir halt was abschauen kannst und was lernen kannst. Und klar, heutzutage gehst du online, sagst du How to Bunny Hop und hast irgendwie zigtausend verschiedene Vorschläge. Ja. Dementsprechend lernst du natürlich auch viel schneller. Und ich weiß noch, wo Instagram dann irgendwann dahergekommen ist. Wann war das?
2010, 11, 12 in dem Dreh.
Ja, genau. Ja. Da war ich gerade in Amerika unterwegs, also eine Showtour gehabt. Und dann haben sie mir das gezeigt, Instagram, das neue Ding, haben wir gleich mal angemeldet und so, das war ganz witzig. Was bei mir auf Instagram immer gut funktioniert hat, war dann gar nicht mehr das Trailfahren eigentlich, sondern Thema Mountainbiken, Spitzkern ist eigentlich so das Thema, mit dem ich, sagen wir, auf Instagram bekannter geworden bin. Oder das sind halt diese Videos, die bei mir die meisten Views haben. Und genau, das war halt so dann mein Steckenpferd eigentlich im Social-Media-Bereich.
Ja. Dein YouTube-Kanal, du hast auch einen Kanal, habe ich gesehen. Ja, 1000 Abonnenten, da passiert nicht viel. Warum nicht? Warum hast du nicht gesagt, ich mache mir das auch zu eigen?
Ich war jetzt nie so der Typ, der sich dann vor die Kamera stellt und ewig reinquatscht. Oder halt, ich wollte auch nicht die ganze Zeit irgendwie so High-End-Videoproduktionen machen. Es war gerade die Zeit, wo es bei mir losgegangen ist, mehr mit Mountainbike eigentlich zu machen. Das heißt, Mountainbike-Projekte. Ich war viel am Berg unterwegs, bin ganz viele so hochalpine Trails, zum Teil auch so Klettersteige gefahren. Das war dann eher so mein Steckenpferd, aber YouTube, da habe ich mich nie reingefuchst tatsächlich.
Ist es denn nicht auch so, wenn man weiß, da gucken jetzt Hunderttausende meine Videos, erzeugt das nicht Druck bei dir auch, zum einen immer Videos nachliefern zu müssen und zum anderen, das nächste Video muss noch krasser werden, damit noch mehr Klicks kommen? Hast du da Druck?
Ja, natürlich stellt man sich manchmal die Frage, wo soll das Ganze hingehen? Also, wenn man sich denkt, manchmal macht man so kranke Sachen, dann denkt man sich, hey, das geht nicht, noch härter zu machen. Mhm. Und dann am nächsten Jahr steht man da vor einer noch härteren Sache. Also irgendwie ergibt sich das dann einmal. Und natürlich ist der Drive, was man hat, so den Biss auch immer was Besseres zu schaffen ist natürlich schon da. Also ich will jetzt nicht da jetzt rumschlafen, blöd gesagt. Also ich will schon was machen, also irgendwas, was in den Köpfen bleibt. Ja. Und ich meine, den Druck, ja, den macht man sich dann schon viel selber. Also so, weil in den Sponsoren ist das relativ egal, blöd gesagt, was ich jetzt da, ob ich da jetzt einen Triple Backflip mache oder gar keinen Backflip mache, blöd gesagt. Also die, da macht man sich schon selber dann den Druck, weil ich kann es mir ja dann blöd gesagt auch ein bisschen auswählen, was ja. ich mache, und dann bin ich mir schon sicher, wie ich das jetzt angehe. Aber zum Beispiel so auf Instagram und so TikTok, da ist das Ganze schon ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Mhm. Also da kann man schon so Sachen machen, vielleicht, dass ich es ähnlich wiederholt mal oder so, aber da ist vielleicht ein bisschen lockerer, aber auf YouTube, die Sachen brauchen dann schon richtig lang und halt richtig viel Planung und, mhm. und Druck, ja, sehr, jeder macht sich ein bisschen Druck vielleicht, aber ist nicht unbedingt was Schlechtes, weil irgendwie ist das dann, will man auch noch nach vorne kommen und weiterkommen und irgendwas schaffen, mhm. solange man es halt noch kann machen. Also und dann nützt man das halt gern aus und ja, der Druck, der ist halt ein bisschen so als Push da quasi, dass man was macht draus.
Tom, du hast mehrere Weltrekorde aufgestellt. 3 Stück sind es jetzt. Auch da spielt das Thema Sicherheit natürlich immer wieder eine Rolle. Erzähl uns mal von deinen Weltrekorden. Was hast du da gemacht?
Ja, ich habe 3 Stück aufgestellt. Müssen wir überlegen, was der erste war. Der erste war, heißt Wall Climb on a Bicycle, nennen sie das. Da ist es umgangen von einem Kicker, der maximal 50 Zentimeter hoch sein darf, auf eine Wand drauf zu springen, die in meinem Fall, also es war dann der Weltrekord, 2,895 Meter hoch war. Entspricht genau 20 Euro-Paletten. Also Euro-Paletten ist so, das kennt man beim Trailfahren. Ist schon relativ hoch. Sicherheitstechnisch war es aber sehr überschaubar, weil man springt quasi zuerst gegen die Wand und dann zieht man das Rad erst hoch. Und ich habe links neben dieser Wand ein Podest auf halber Höhe ungefähr positioniert. Das heißt, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, hätte ich auf das Podest runterkommen können und dort landen können. Und ich sage mal, da hätte schon viel schief gehen müssen, dass wirklich schief gegangen wäre. Passiert. Also es ist relativ safe gewesen. Der zweite war 400 Meter Hürdenlauf mit dem Rad. Und für mich war da auch Thema Sicherheit natürlich wichtig. Insofern als Hürdenläufer, also die Hürden von Leichtathletik sind einfach so gebaut, dass die dann umfallen und da hängen da unten Gewichte dran, damit die nicht zu schnell umfallen. Ich habe das Gleiche bei Wetten, dass gemacht. Bei Wetten, dass war es so, dass die Latte oben war nicht fixiert. Das heißt, wenn ich die berührt hätte, wäre einfach die Latte runtergefallen und that's it. Bei Thema Weltrekord war die Vorgabe von Guinness eben so, dass wir originale Hürden von Leichtathletik-Läufern nehmen müssen. Und das war dann schon tricky, weil es war dann auch so, dass, glaube ich, 4 Hürden sind gefallen und man kann sich das vorstellen, also das sind ungefähr 91,44 Zentimeter, nicht ungefähr, sondern genau hoch. Und den nimmt man mit über 30 km/h. Weiß nicht, ob du was in die Richtung schon probiert hast. Es ist sauschnell für einen Bunnyhop, der dann auch präzise kommen muss. Dazu kommt natürlich, nach der Hälfte ist man komplett blau. Also da ist Koordination, ist auch schon ziemlich weg. Und die letzten 4 habe ich dann umgeworfen, was in der Leichtathletik ja durchaus erlaubt ist. Die streifst aber immer mit dem Hinterrad. Das heißt, über 30 km/h, du nimmst es und es gibt da schon immer einen Schlag mit. Und das ist einfach die Gefahr, dass man dann irgendwann von drüber geht. Und es wäre definitiv ein relativ unangenehmer Sturz gewesen. Das heißt, sicherheitstechnisch war das jetzt nicht ideal gewählt, einfach aufgrund der Bestimmungen von Guinness World Records in dem Fall. Der dritte Rekord, den haben wir letztes Jahr gemacht. Das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Da ist es darum gegangen, möglichst viele Berggipfel an einem Tag abzufahren mit dem E-Mountainbike in dem Fall. Und die Idee für den Weltrekord ist dann von mir gekommen. Warum? Weil für mich der geilste Moment beim Mountainbiken ist einfach, wenn ich oben am Gipfel stehe und runterschaue. Das finde ich einfach mega. Und das E-Mountainbike ist halt das perfekte Tool, um dieses Gipfelerlebnis öfter zu haben an einem Tag. Und wir haben das Ganze in Davos Klosters umgesetzt. Ist einfach die perfekte Region für mein Vorhaben gewesen. Und man muss auch sagen, dort war es auch legal, weil in Österreich hast du schon mal Probleme damit, auf den Gipfel zu kommen. Legal, weil jeder Wanderweg ist grundsätzlich einmal verboten fürs Mountainbike. Und da bin ich dann 15 Gipfel abgefahren an dem einen Tag. Thema Sicherheit, ja, ich habe einen Helm aufgehabt und Knieschoner. Handschuhe, glaube ich, auch. habe ich sonst eigentlich selten dran. Ja klar, ich war da auch 14 Stunden unterwegs auf dem Rad. Dementsprechend jetzt Vollvisier-Helm, Rückenprotektor, wäre da nicht so geil. Ich muss ja hochkommen. Also klar, das E-Bike hilft natürlich beim Hochfahren. Aber dadurch, dass ich hochalpin unterwegs bin, weil ich ja auf den Gipfel rauf will, war da auch ganz viel Schieben und E-Bike tragen dabei. Boah. Kann ich jedem empfehlen, E-Bike tragen ist ein richtig cooles Training.
Wie viel wiegt das?
Ja, da waren wir so bei 23 Kilo.
23?
Ja. Genau.
Und dann bergauf, ne? Also
ja, logisch. Runter bin ich schon gefahren. Ne? Mhm. Ja. Genau. Ja, und immer ein Thema Sicherheit. Mir war es einfach wichtig, zuvor schon zu wissen, dass ich es kann. Das heißt, ich habe den Weltrekordtag bei einer Generalprobe schon komplett selbst gemacht, ohne jeglichen Support. Mhm. Und das hat schon geklappt und darum bin ich da jetzt einmal relativ safe reingegangen und habe gewusst für mich, okay, das geht, du packst es und habe mir da eigentlich einfach gut drauf vorbereitet. Das war dann einfach so dieser Sicherheitsaspekt, dass ich einfach weiß, es geht und dann kann ich das auch gut um.
Wie ist das denn bei dir, Gabriel? Verlässt du dich auf deine Erfahrungen und aufs Gefühl? Oder kann man das durchrechnen, wenn du deine Stunts machst?
Ja, also teilweise verlässt man sich schon aufs Gefühl und manchmal weiß man, okay, das ist jetzt überhaupt kein Problem. Aber manchmal bei so höheren Sachen oder weiteren Sachen, dann misst man das schon ab mit dem Maßband und dann weiß man okay, damals habe ich den Speed gebraucht für die Weite, was man gesprungen ist. Also man hat so viele Erfahrungen mittlerweile, dass man schon ungefähr weiß, okay, also das geht sich jetzt aus und das wird eng oder also man hat da ganz ein gutes Gespür. Ich glaube, das kann der Thomas sagen, dass man schon ungefähr weiß, ob sich das jetzt ausgeht oder ob sich das gar nicht ausgeht. Also man bekommt das schon ein bisschen mit und weiß, ob das jetzt geht oder ob das jetzt überhaupt nicht geht oder ob das eng wird oder.
Auch viel Bauchgefühl wahrscheinlich mit dabei, oder?
Ja, Bauchgefühl.
Dass man da oben steht und sagt, so, boah, nee, ich fühle das gerade nicht und bricht dann lieber ab oder wie erlebt ihr das?
Bauchgefühl habe ich schon manchmal ein anderes tatsächlich. Also manchmal denke ich mir, boah, das sollte jetzt vielleicht eher nicht machen oder es geht jetzt eher nicht und dann ist trotzdem gegangen.
Machst du trotzdem?
Ja, also manchmal da wird man ganz paranoid manchmal. Dann will man es machen, dann startet man. Auf einmal kommt voll der Wind, dann geht's echt nicht. Dann denkt man sich schon, dann kriegt man ein schlechtes Bauchgefühl. Dann denkt man sich, jetzt kommt der Wind, wo ich eigentlich jetzt machen soll. Mhm. Und dann mache ich es jetzt trotzdem noch. Und dann kommt man ein bisschen ins Zweifeln. Aber manchmal, wenn ich mich dann fixiere und sage, okay, ich mache das heute, also ich mache das, dann mache ich es auch wirklich. Also dann probiere ich das schon trotzdem zu machen, auch wenn die Verhältnisse manchmal anders vermittelt werden, dass es jetzt optimal ist, das jetzt zu machen.
Okay. Ja. Tom, wie ist das bei dir? Wie verlässt du dich auf dein Bauchgefühl viel?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne das würde es ja nicht gehen und ohne dem könnte man es ja gar nicht so lange ausüben, das Ganze. Aber ich kenne das schon auch, ab und zu muss ich mich überwinden, also gerade wenn ich jetzt so an hochalpine Sektionen denke, wo ich mir echt zuerst überlege, so, oh, das schaut schon zart aus, ich weiß nicht, ob das heute so passt. Ja. Und wenn man sie dann aber überwindet, dann sind es auch die Momente, die in Erinnerung bleiben, also die dann richtig cool sind und dann nochmal richtig pushen. Aber man muss natürlich ja schauen, gerade Thema Hochalpin, alpine Gefahren etc., dass man es halt auch nicht übertreibt. Also da ist der Grenzbereich einfach ein anderer. Sprich, wenn da oben irgendwie was passiert, dann liege ich nicht irgendwie 3-4 Meter weiter unten, sondern dann kann es halt ganz anders ausgehen. Ja. Dementsprechend musst du oben schon das Risiko sehr, sehr bewusst wahrnehmen.
Ja.
Weil ansonsten wird es gefährlich.
Genau, also das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Ja. Vor allem das mit der Überwindung, dass man manchmal einfach schon sich vor was fürchtet da einfach. Weil es ist einfach manchmal.
Muss man unterscheiden, ne? Zwischen Mein Körper sagt mir gerade, das ist zu viel Risiko und ich muss mich überwinden, das jetzt zu machen.
Ich kann das
eigentlich, aber ich muss mich überwinden.
Genau, ne? Weil man steht da ja nicht dann oben oder wo es auch immer, was man macht, dann steht man ja nicht davor und denkt sich, boah, das wird jetzt so richtig lustig werden. Also das wird ja dann, es ist ja schon ein bisschen Anspannung da und so, aber dann die Überwindung. Also dann das Bauchgefühl sagt ja dann oder der Kopf sagt ja dann sowieso, also smarter oder gescheiter wäre das jetzt nicht zu machen, das ist ja klar, aber halt, ich will es halt dann für die Überwindung machen und mir das halt selber beweisen. Aber wie gesagt, also ich bleibe dabei, dass man das manchmal schon einschätzen kann, ob das jetzt zu viel ist oder ob das jetzt einfach schon überwindbar ist und das Ganze machbar ist.
Ja.
Was oft an und dazu kommt, ist diese mentale Komponente. Also gerade wenn wir am Shooten sind, wo es dann eben nicht nur um einen Spot geht, sondern wo es halt darum geht, irgendwie einen Berg irgendwie komplett mit reinzunehmen in so einen Videoclip. zum Beispiel auch, wie es in den Dolomiten war, wo ich diese ausgesetzte Passage einen halben Tag lang gefahren bin, da war es dann einfach irgendwann so, dass mein Kopf war einfach fertig. Also ich habe es nicht mehr geschafft, da ordentlich mich zu konzentrieren. Und wenn der Fokus dann wegwandert, das ist halt genau der Punkt, wo du dann als Athlet wirklich sagen musst, okay, das war's für heute, Jungs. Ja. Also wir lassen es jetzt, ich bin durch mit dem Thema, let's move on. Und da muss man halt dahinter stehen. Habe schon andere Shootings gehabt, da habe ich mich ein bisschen pushen lassen. Da ist jetzt nicht schief gegangen in der Richtung, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt irgendwie gestürzt und habe mich verletzt deswegen, aber ich habe definitiv überlastet von der Muskulatur her. Und aus dem bin ich auf jeden Fall auch schlauer geworden. Ja,
Sonnensachen können schon echt gefährlich sein. Also bei mir ist auch, ich mag das auch gern, wenn ich mein eigenes Team habe und so meine eigenen Leute und wenn dann die Entscheidung schon respektiert wird und dann steht man schon dahinter, weil manchmal ist echt bei so dummen Sachen, wo es gar nicht mehr nötig wären, passieren dann die dummen Sachen vor. Meistens bei den Sachen, die was relativ wild sind und da ist man zu 100% da und fokussiert sich nur auf das. Das geht zum Glück relativ gut, aber dann halt die blöden Sachen, zum Beispiel beim Aufwärmen oder wenn man so dumme Sachen macht, dann passieren halt viele Fehler manchmal. Und wenn man sich halt da dann pushen lässt und eigentlich weiß man dann eh schon, hey, ich bin schon summiert und einfach fertig, obwohl jetzt erst 2 am Nachmittag ist oder so, dann muss man auch einfach sagen, okay, bringt nichts mehr. Also das macht jetzt nur, das ist jetzt dumm weiterzumachen.
Ja, absolut. Und ich meine, wenn man deine Videos sieht, wo du fährst, wenn du oben im Gebirge fährst, das sind ja teilweise Wege, die sind so breit wie ein iPhone, so gefühlt, wo gerade mal Platz ist für deinen Reifen und rechts von dir geht's wirklich hunderte Meter in die Tiefe gefühlt. Also, dass man da wirklich voll konzentriert sein muss, das glaube ich aufs Wort tatsächlich, wenn ich diese Videos sehe. Beim Thema Sicherheit ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen könnte, ist natürlich, wie sieht das Equipment aus, das ihr benutzt? Du hast gerade eben schon gesagt, du fährst da mit leichtem Equipment teilweise. Aber ansonsten Protektoren, Rückenprotektoren, was tragt ihr, wenn ihr unterwegs seid mit dem Rad?
Klassischerweise ist bei mir Halbschale auf dem Kopf, weil ich einfach ganz viel auf natürlichen Trails unterwegs bin. Ich bin jetzt ganz selten im Bikepark unterwegs, da wäre dann schon eher Vollvisier angebracht. Und ansonsten Knieschoner, Handschuhe, sage ich meiner Tochter immer, sie muss Handschuhe anziehen, selber fahre leider sehr oft ohne Handschuhe rum, das habe ich mir irgendwann einmal so angewohnt. Genau, aber tendenziell eben, weil ich sehe mich so, ja, nicht wirklich als Bergsportler, aber ich bin halt schon viel am Berg unterwegs und da willst du halt relativ leicht unterwegs sein.
Ja, bei mir hat das recht einen guten Mix eigentlich. Also, was ich wirklich immer habe, sind echt die Knieschoner, die Knöchelbandagen, weil ich da echt mit dem Umknöcheln habe ich da recht ein bisschen Probleme gehabt, bevor ich die Bandagen gehabt habe. Also, die Bandagen sind wirklich immer dabei, wenn ich Rad fahre. Und natürlich Helm sowieso und Handschuhe. Verstehe nicht, wie man ohne fahren kann. Ich verstehe es nicht.
Aber es ist so ein anderes...
Das ist ja so rutschig. Ich kann das überhaupt nicht.
Also ja, im Berg ist meistens kühler, was? Da schwitzt man dann nicht
vor. Vielleicht.
Ja, die Schoß fallen meistens auch mit Handschuhen
dazu. Okay. Ja, eben, ich bin manchmal auch, oder halt oft auch in der Stadt oder so städtisch unterwegs und nicht nur auf dem Berg. Kann natürlich auch sein, aber so ohne, also so Handschuhe, ist einfach so ein richtiges Gefühl, irgendwie, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ohne Handschuhe bist du viel näher dran und so hast du irgendwie so das Ding nur dazwischen, wo du auch wieder rutscht, so im Handschuh.
Genau, so wird es mir immer erklärt, dass man das direkte Gefühl hat, aber wenn man dann die Hand sieht und dann sieht man ja selber, jetzt ist man im Modus, so blöd gesagt. Das ist so, wie wenn man ein Fullface aufsetzt, dann denkt man sich auch so, let's go, der Helm schützt mir vor allem, was kommt.
Aber ich habe es früher auch nicht verstanden. Ich habe früher auch immer die Downhill-Fahrer gesehen, die irgendwie ohne Handschuhe fahren und habe mir gedacht, ja, was ist mit denen los? Ja. Aber irgendwie hat es sich dann so ergeben bei mir, dass ich jetzt leider viel ohne fahre.
Du hast sogar deine eigenen Handschuhe. Design
genau,
gesehen, ne?
Genau.
Also du bist wirklich Handschuh-Fan.
Ja,
Handschuh. Vielleicht solltest du Tom mal ein paar geben von deinen.
Vielleicht jetzt dann, ja, schau mal.
Tom, merkst du eigentlich manchmal, dass dein Körper nicht mehr Anfang 20 ist, wenn du auf dem Bike sitzt?
Ja, ist schon was anderes. Klar, man braucht ganz andere Regenerationszeiten. Das kannst du nicht vergleichen. Wir waren letztes Jahr gemeinsam in Zürich Show fahren.
Ja.
Da war dann nur der Mario dabei, auch ein Abos-Team-Kollege von uns beiden. Und wir sind halt über 4 Tage, jeden Tag 3 Shows gefahren und ich bin danach erledigt und setze mich ins Hotelzimmer, mache vielleicht noch ein bisschen Office, damit das erledigt ist. Und der Mario ist noch bis eins in der Nacht am Trailrad gestanden und ist einfach fahren gegangen. Und Sonntag, letzter Tag, war der natürlich genauso erledigt wie ich, aber der hockt sich danach ins Auto rein und pennt und ich fahre nur die 5 Stunden heim dann.
Okay. Ja, vielen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle für dieses unfassbar interessante Gespräch. Wir haben viel über euch als Social-Media-Persönlichkeiten, als Internet-Persönlichkeiten, aber auch als Athleten erfahren. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein kleines Blitzlicht für euch beide. Ein Entweder-Oder und ihr sagt einfach das eine oder das andere. In der Heimat Österreich sein oder durch die Weltgeschichte reisen?
Beides.
Beides.
Das gilt nicht. Ja. Entweder oder. Ja. Weltgeschichte, da zählt Österreich auch zu. Okay. Ja. Instagram oder YouTube?
Instagram.
YouTube, ja.
Actioncam oder Drohne?
Oh, schwierig, gell?
Extrem schwierig.
Ich sag Drohne. Ich finde so Scenic Shots irgendwie schon
ja, so schönes POV ist auch gut mit einer Actioncam.
Ich würde so sagen, ja, ich würde... Boah, ich glaube, das Coolste ist, glaube ich, so FPV-Drohnen tatsächlich. Die, was dann wirklich ganz gut einfangen wie in so einem Videospiel. Das finde ich eigentlich, glaube ich, fast besser wie POV.
Ein Jahr ohne Bike oder ein Jahr ohne Social Media?
Ganz klar.
100%.
Ohne Social Media. Also 100%?
Ohne. Also ohne? Wirklich, auf jeden Fall. Ich glaube, am Anfang wäre es schwierig, aber ich glaube, nach ein, zwei Wochen wäre das, glaube ich, ganz okay.
Ich glaube, das wäre richtig feine Zeit.
Das wäre ganz entspannt wahrscheinlich.
Ja, ne? Na wirklich, weil man braucht sowieso manchmal ein bisschen Pause von dem Ganzen. Voll.
Aber zum Glück müsst ihr euch nicht entscheiden und könnt beides miteinander kombinieren. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, euch hier beiden verfolgen auf Instagram und YouTube, was alles danach kommt. Wünsche euch erstmal alles, alles Gute. Danke euch für dieses Gespräch nochmal an dieser Stelle und für die spannenden Einblicke und ja, eure Instagram-Kanäle findet man bei uns in der Folgenbeschreibung. Kann man natürlich draufklicken und folgen und dranbleiben. Danke, dass ihr heute mein Gast wart. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Jederzeit.
Alle Infos zu ABUS Unlocked findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.